was ihr hier... Ah, jetzt hört ihr mich auch, ne? Ich sagte gerade, ich finde es total stark, was ich miterleben darf heute hier, zu hören von eurer Arbeit, von den Pfadfindern, Rangern. Toll, klasse, freue mich sehr. Und ist eigentlich auch schon das Ende der Predigt. Also ich mache das, was vorher kommt, auch noch. Aber am Ende werdet ihr merken, genau was wir eben erlebt haben, gehört haben, das ist eigentlich der Kern, darum geht's. Wir machen bei uns, magst du mal die erste Folie zeigen, gerade so eine, also ich bin Gemeinschaftspastor in der landeskirchlichen Gemeinschaft in Osnabrück und da gibt es gerade so eine Predigtreihe zum Epheserbrief und ich dachte, ich nehme euch damit hinein, aber es geht jetzt nicht mit dem Epheserbrief los, sondern mit einem Gleichnis, das Jesus erzählt hat, eines der bekanntesten Gleichnisse, der bekanntesten Geschichten, die er erzählt hat. Das ist diese Geschichte von dem Vater mit den beiden Söhnen. Da ist der eine Sohn, der zum Vater geht und sagt, ich will mein Glück außerhalb des Vaterhauses suchen, ohne dich, gib mir bitte mein Erbe. Und dann geht der Vater hin und teilt das Erbe auf zwischen beiden Söhnen. Jeder kriegt seinen Teil. Und der Erste, der geht los und wer die Geschichte kennt, der verprasst das ganze Geld, der fährt sein Leben gegen die Wand, landet im Elend und ganz unten, da denkt er, wäre ich doch noch beim Vater, nicht als Sohn, aber als Knecht oder als Tagelöhner, dann würde es mir besser gehen. Und er beschließt, den Vater zu bitten, nimm mich auf als Tagelöhner irgendwie, dass ich über die Runden komme. Und der Vater sieht seinen Sohn, kommt ihm entgegen, nimmt ihn in den Arm und nimmt ihn auf, ja, aber nicht als Tagelöhner, sondern als Sohn. Nimmt ihn zurück in die Familie und feiert ein großes Fest. Das Mastkalb wird geschlachtet. Und alle feiern miteinander. Und dann kommt der ältere Sohn vom Feld nach Hause, der hat davon nichts mitbekommen, hört die Musik und denkt, oh Party, das ist ja interessant, was da los? Fragt nach und hört, dass der Bruder wieder da ist und dass für den das Mastkalb geschlachtet wurde. Und dann bleibt er draußen vor der Tür, er bringt es nicht übers Herz, über diese Schwelle zu gehen, reinzugehen und mitzufeiern. Und der Vater kommt raus zu ihm und lädt ihn ein, sagt, komm doch auch rein, feier doch mit. Und dann bricht das aus dem älteren Sohn heraus. Und ich lese euch das mal vor. Da sagt der Ältere, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Das hast du für ihn getan und nicht für mich. Ich glaube, dass dieser ältere Sohn mit dem, was er da sagt, mehr oder weniger geheim das ausspricht, was in manchen Herzen drin ist, was manche Christen in ihrem Herzen in der Tiefe spüren. Und vielleicht kennst du das auch. Man hat sich große Mühe gegeben, nach bestem Wissen und Gewissen mit Gott zu leben. Gebote zu halten, sich zu engagieren, mitzuarbeiten, Zeit, Geld, Kraft zu geben. Und dann schaut man in sein Leben und irgendwie scheint da trotzdem so eine Leere zu sein. So ein Vakuum vielleicht. Müsste da nicht mehr sein? Mehr von Gottes Nähe, mehr von seiner Liebe, mehr von seiner Kraft in meinem Leben, nicht nur für die anderen, sondern für mich, dass ich ihn erfahren kann. Und dann hört man vielleicht von anderen, wie begeistert sie von Gott sind und was sie alles mit ihm erleben und die können gar nicht aus dem Jubel auskommen. Und dann kommen in einem diese Gefühle des älteren Sohns. Zorn, Neid. Und manch einer hat sie vielleicht damit abgefunden, hat gesagt, ja, Gott, der wirkt vielleicht in dieser Welt, aber immer nur bei den anderen. Nicht bei mir, nicht in meinem Leben. Das ist wie so eine feste innere Überzeugung geworden. So ist das eben. Und es ist ja auch ungerecht, oder? Der eine kriegt das Mastkalb und der andere noch nicht mal ein mageres Böcklein. Aber Moment, stimmt das eigentlich? Am Anfang der Geschichte heißt es, der Vater teilte Hab und Gut unter beide, unter sie. Beide haben das Erbe bekommen. Beide sind eingesetzt worden. Nicht nur der jüngere Sohn hat etwas bekommen, auch der ältere. Der Vater wird zum älteren Sohn sagen, alles, was mein ist, ist auch dein. Das ist nicht einfach nur dahingesagt, sondern das ist schon lange festgemacht. Der Ältere hat die gleichen Anrechte wie der Jüngere. Beiden ist das Erbe zugesprochen. Nur scheint der Ältere das überhaupt nicht registriert zu haben, gemerkt zu haben. Vielleicht ist da so viel Misstrauen in ihm drin, dass er sich das nicht vorstellen kann, dass der Vater wirklich so gut ist, dass der ihm so viel Gutes zuspricht. Oder er hat sich gedacht, ja klar erbe ich eines Tages, aber eben eines Tages, wenn der Vater tot ist. Dann habe ich alles, aber bis dahin noch nicht mal ein mageres Böcklein. Und ich frage mich, ob es uns mit Gott vielleicht manchmal auch so geht. Gott setzt uns zu Erben ein. Es ist ein großes Erbe, das wir erwarten. Das liegt tatsächlich in der Zukunft. Das ist noch nicht da. In der Bibel auf den letzten Seiten wird das Erbe beschrieben. Da wird beschrieben, dass es diesen Tag geben wird, an dem Gott bei uns wohnt, mitten unter uns. Dass nichts mehr uns von ihm trennt. Dass wir ihn sehen können, dass wir ihn erleben können. Und an diesem Tag wird er die Tränen abwischen und dem Leid ein Ende setzen. Das wird der Tag der Erlösung sein von all dem, was unser Leben jetzt gefangen und klein hält. Das ist das große Erbe, das wir erwarten, das uns zugesprochen ist. Und das liegt in der Zukunft, das ist richtig, das ist noch nicht so. Jetzt haben wir uns aber vielleicht zu sehr an dem älteren Sohn orientiert und gedacht, naja, wenn das alles in der Zukunft liegt, was Gott einmal tut, dann heißt es hier eben Darben. Dann heißt es hier eben noch nicht mal ein mageres Böcklein. Irgendwann einmal ja, aber jetzt eben noch nicht. Aber die Bibel sieht das ganz anders. Paulus sieht das ganz anders im Epheserbrief, um den es jetzt geht. Da kommen wir jetzt hin. Er schreibt von diesem Erbe und von dem, was wir jetzt schon von diesem Erbe haben. Hört einmal hin, was Paulus sagt. In Christus seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit? Das große Erbe, das Gott verspricht, liegt in der Zukunft. Der Tag, an dem er die Tränen trocknet und das Leid nicht mehr ist. Wir haben gerade eben von Leid gehört. Aber Gott gibt uns einen Unterpfand. Ein Unterpfand, so eine Art Anzahlung, etwas wie eine Vergewisserung. Ja, ich meine es wirklich ernst. Das ist ein Bild, was Paulus benutzt aus der Geschäftswelt. Dass man eben sagt, wenn ich etwas kaufen möchte und damit ausdrücken will, ich meine es wirklich ernst. Das ist nicht nur so dahingesagt, sondern ja, ich will das wirklich, dass man eine Anzahlung macht. 25% des Kaufpreises, damit der andere weiß, ich meine es ernst. Und dieses Bild greift Paulus hier auf. Nur, dass die Anzahlung der Heilige Geist ist. Und das Spannende ist, der Heilige Geist ist viel mehr als 25%. Kern des Erbes ist, dass Gott bei uns ist, gegenwärtig, dass wir seine Gegenwart erleben. Das ist das Kern, Zentrum des Erbes, das Herz. Und dieses Herz, das wird für alle sichtbar irgendwann mal sein. Aber im Heiligen Geist ist es heute schon Realität. Das ist die Anzahlung, dass er uns dieses Herz des Erbes heute schon schenkt. Gott in unserem Leben, durch seinen Geist, in uns, um uns, durch uns. Das ist wichtig. Das Leben hier ist nicht ein Darben in der Hoffnung, dass im Himmel, ach vielleicht, so im Himmel 100% und hier 0, sondern Gottes Reich beginnt jetzt. Durch seinen Geist ist er gegenwärtig in unserem Leben. Ja, es gibt Leid, Krankheit, Schmerz, es gibt Schuld, es gibt Sünde. Wir sind noch in dieser Welt. Gott ist aber auch in dieser Welt. Er ist da und er möchte uns immer wieder neu begegnen, mitten in unserem Leben. Gottes Geist, Gottes Gegenwart in unserem Leben ist der große Anteil des Erbes, das uns heute gegeben ist. Und Paulus sagt, mit diesem Heiligen Geist, da sind wir versiegelt. Ein Siegel hatte verschiedene Funktionen in der damaligen Zeit. Die eine Funktion war, Gültigkeit auszudrücken. Also zu sagen, dieses Dokument ist wirklich gültig. Es hätte jeder hingehen können auf ein Stück Papier oder Papyrus oder was man so genommen hat, irgendwas aufschreiben, sagen, das ist der Wille des Königs, dass ihr mir jetzt 100 Euro überweist. Also Euro waren es nicht, aber ja, hätte jeder machen können. Aber woher hätte man wissen sollen, dass wirklich der König dahinter steht? Der Siegel war dafür da, um zu zeigen, da steht der König dahinter, das ist sein Wille. Dahinter stellt er sich mit all seiner Kraft. Und das Zweite war, anzuzeigen, das ist Eigentum des Königs. Wenn er den Gegenstand, das Siegel des Königs getragen hat, dann war klar, das gehört dem König, da gehst du besser nicht dran. Daran vergreifst du dich besser nicht, sonst hast du ein Problem mit dem König. Und Paulus nimmt dieses Bild auf und sagt, so ist der Heilige Geist für uns. Er sagt, der Heilige Geist gibt Gültigkeit. Gottes Zusage gilt. Das versprochene Erbe ist wirklich da. Gott steht dafür ein, mit seinem Namen. Du bist sein Kind, er lässt dich nicht los. Gottes Geist bürgt dafür. Und es ist Besitzanzeige. Ja, du gehörst zu Gott. Vielleicht gibt es manchmal Momente in unserem Leben, wo wir das nicht glauben können. Vielleicht, weil Gott so weit weg scheint. Weil wir vielleicht noch gar nicht so viel mit ihm erlebt haben. Vielleicht, weil wir immer wieder an der gleichen Stelle in unserem Leben hinfallen und denken, so einen wie mich kann Gott doch gar nicht meinen. Aber in dir ist der Geist Gottes lebendig. Das ist sein Siegel. Du gehörst ihm und niemand hat das Recht, dir das abzusprechen. Andere nicht. Und du selbst auch nicht. Du bist sein Eigentum. Das ganze Erbe steht noch aus. Aber hier haben wir schon einen großen Teil geschenkt bekommen. Ich finde, das allein ist schon genial. Gottes Geist in unserem Leben, Gottes Gegenwart, dass wir mit ihm leben dürfen, leben können. Aber es ist noch mehr, was Gott hier an uns tut. Vielleicht ist es so, dass wir das manchmal nur nicht richtig wahrnehmen. Dass wir manchmal vielleicht sowas brauchen wie eine Sehhilfe oder vielleicht sogar noch besser ein ganz neues Wahrnehmungsorgan. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Meer schwimmen wart. Ich war dieses Jahr im Meer schwimmen und wenn man da mutig ist und die Augen aufmacht unter Wasser, dann merkt man zwei Dinge. Das erste, es brennt in den Augen, das Salzwasser. Und das zweite ist, man sieht relativ verschwommen. Also so wie auf dem Bild irgendwie, ja, da ist der Boden, da ist die Wasseroberfläche. Aber so richtig sehen tut man nicht. Außer man nimmt sich eine Sehhilfe, eine Taucherbrille. Wer schon mal mit einer Taucherbrille getaucht ist, der sieht auf einmal klar, der sieht viel mehr. Auf einmal kann man entdecken, was um einen herum passiert, was da alles ist an Tieren, an Pflanzen, an Leben, an Farben. Das war jetzt nicht unbedingt da, wo ich geschwommen habe dieses Jahr leider. Aber da waren auch auf einmal Fische zu sehen, die ich ohne Taucherbrille nicht erkannt habe. Wir brauchen manchmal so eine Sehhilfe, ein Wahrnehmungsorgan für das, was Gott tut. Die Epheser da in Ephesus, die brauchten das, die Gemeinde. Paulus betet nämlich genau darum, dass Gott ihnen dieses Wahrnehmungsorgan schenkt. Ich lese noch mal einen Abschnitt weiter. Ich gedenke euer in meinem Gebet. dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reichlich die Herrlichkeit seines Erbes für euch, für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Paulus bittet die Gemeinde, bittet Gott um für die Gemeinde, dass sie Gott erkennen, dass sie merken, wie groß die Hoffnung ist, wie herrlich das Erbe ist und vor allem, dass sie erkennen, wie groß die Stärke ist, mit der Gott jetzt schon an ihnen am Wirken ist. Dass sie erkennen, was Gott alles Gutes tut, wie großzügig der Vater jetzt schon ist. Er bittet Gott für erleuchtete Augen des Herzens. Das ist dieses Wahrnehmungsorgan, die Sehhilfe, die wir brauchen. Augen des Herzens. Das Herz im Hebräischen ist nicht nur ein Sitz der Gefühle, wie bei uns so, sondern ist Zentrum des Seins. Gefühle, Willen, Entscheidungen, all das spielt sich im Herzen ab. Wer mit dem Herzen sieht, der sieht vollkommen, der sieht das ganze Leben, der kann erkennen, auf welchen Ebenen Gott in seinem Leben am Wirken ist. Und besonders betont Paulus hier die Kraft, mit der Gott am Wirken ist. In den nächsten Versen wird er sagen, es ist die gleiche Kraft, mit der Christus von den Toten auferweckt hat. Die gleiche Kraft, mit der Christus über alles in dieser Welt gesetzt hat. Und mit dieser alles durchbrechenden Kraft wirkt Gott an uns. Verrückt. Habt ihr diese Kraft schon mal gespürt? Paulus sagt, ihr alle habt sie schon einmal gespürt. Er macht es ganz konkret. Er sagt, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Das ist Paulus im Epheserbrief ganz wichtig, dass er sagt, der Glaube ist keine Leistung. Dass du an Jesus glaubst, ist nichts, wo du dir auf die Schulter klopfen kannst und sagen kannst, das habe ich gut gemacht. Sondern es ist etwas, was Gott in dir bewirkt. Das ist etwas, was Gott in dir geweckt hat, geschenkt hat. Er wird ein paar Verse weiter sagen, das ist fast wie eine Totenauferweckung. Das ist ein großes Wunder, dass er dich zurückgeliebt hat, dass er Menschen zurückliebt aus Ablehnung, aus Widerstand, aus Schuld, aus Verstrickungen, zurückliebt in seine Gegenwart. Da beginnt die Stärke Gottes zum ersten Mal im Leben wirklich zu wirken und greifbar zu werden. Das ist seine entscheidende Stärke, Menschen zurückzulieben in seine Gegenwart. Aber es geht noch mehr. Gottes Kraft, seine Stärke wirkt an uns ganz unterschiedlich. Eigentlich wollte ich jetzt ein paar Beispiele nennen, was ich in letzter Zeit erlebt habe. Aber nach dem, was ich eben gehört habe von euch, das ist genau das, was ich meine. Gott wirkt. Wisst ihr, man hätte jetzt nach Hause fahren können, jeder von den Rangern und Mitarbeitern, und man hätte vielleicht ein bisschen erzählt noch, ja, das war ganz nett und so, war cool und so. Und dann versackt das so vielleicht. Aber dadurch, dass ihr es hier ausgesprochen habt, was Gott gewirkt hat in diesen Tagen, öffnen sich die Augen des Herzens. Und ich kann uns das nur raten, wünschen, dass wir das miteinander tun. Zu erzählen, wo wir Gottes Stärke erleben, dass wir Anteil haben an dem, uns freuen können an dem und dass unsere Augen des Herzens geöffnet werden. Gott wirkt. In dieser Welt, in der immer noch Leid ist, immer noch Schmerz ist, immer noch Sterben ist, das ist so. Gott wirkt aber auch, indem wir auch das aushalten können. Nicht verrückt werden daran, sondern dass er uns durchträgt, auch durch die Abgründe unseres Lebens. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn endet offen. Der ältere Sohn steht vor der Tür und drinnen ist die Party. Drinnen wird gefeiert, drinnen ist das Leben. Der Vater bittet ihn, komm herein. Aber es ist nicht klar, was er tut. Es wird nicht erzählt. Jesus hält das offen. Bleibt er draußen, neidig, zornig, schmollend? Oder lässt er sich drauf ein und tritt hinein und feiert mit? Jesus lässt das offen, weil er möchte, dass wir diese Entscheidung treffen. Ich weiß nicht, wie es in deinem Glauben ist. Ich weiß gar nicht, wie du glaubst. Ob du lange mit Jesus unterwegs bist oder vielleicht noch gar nicht. Vielleicht das für dich auch ganz, ganz neuer Gedanke ist. Aber wenn du an irgendeiner Stelle merkst, dieser Vater lädt mich ein, dann ist seine Kraft schon in dir am Wirken. Dann darfst du schon darauf vertrauen, dass er mit dir etwas zu tun haben will und dass er in dir lebendig sein möchte. Die Frage ist, glaubst du dem Vater, wenn er dir mit offenen Armen entgegenkommt und sagt, alles, was mein ist, ist auch dein. Amen.